Wir wollen Fortsetzung machen in der Betrachtung des Lebens Josuas und kommen nun an das 7. Kapitel im Buch Josua. Eine Geschichte, die dramatisch ist in vielerlei Hinsicht. Manche werden sie kennen. Mir geht es so, wenn ich Geschichten in der Bibel immer wieder neu lese, dass ich auch immer wieder neue Sachen entdecke für mein Leben, was Gott mir sagen will. Und das wünsche ich dir, dass das, was er mir aufs Herz gelegt hat, auch im Vorfeld zu diesem Morgen jetzt, dass er dir auch davon etwas auf dein Herz legt. Bevor wir den Text lesen, einen kurzen Rückblick auf Josua Kapitel 6. Das hat uns beim letzten Mal beschäftigt. Dort haben wir von der Eroberung Jerichos gelesen und hatten gesehen, dass Gott seine Befehle gegeben hatte, wie Jericho erobert werden sollte. Das hat er wahrscheinlich in einem Gespräch mit Josua ihm mitgeteilt am Ende von Kapitel 5. Und im Hebräerbrief wird diese Begebenheit ja auch aufgegriffen, wo wir davon lesen, dass das Ausschlaggebende für das ganze Geschehen der Glaube war. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos und durch Glauben wurde auch Rahab gerettet dort in dieser Stadt. Wenn wir einmal von den Eroberungen im Ostjordanland absehen, die haben uns ja mittwochabends beschäftigt, dann merken wir, dass Jericho eine zentrale und entscheidende Stadt war im neuen Land. Der erste Eroberungszug auf der Westjordanseite, der jetzt stattfand. Und Jericho halbiert quasi das Land Kanaan. Und von dort aus, von Gilgal, das ja ganz in der Nähe von Jericho liegt, wurden dann auch die Eroberungszüge Josuas geführt in den Süden und in den Norden des Landes. Deshalb war Jericho eine wichtige Stadt. Und nach der Einnahme Jerichos sollte Israel folgende Punkte beachten. Gott hatte ganz genaue Befehle und Anweisungen gegeben, was Josua und was Israel zu tun hatte, nachdem diese Stadt erobert war oder während der Eroberung. Das erste war, dass Gott wollte, dass die ganze Stadt ihm geweiht wurde. Das wird mit dem Begriff des Bannes ausgedrückt. Also alles das, was in Jericho war, sollte Gott gehören. Es war gebannt. Das heißt, kein Israelit durfte Hand anlegen an irgendeinen Gegenstand oder irgendein Lebewesen aus dieser Stadt. Alles sollte Gott gehören. Es war quasi die Erstlingsfrucht des neuen Landes. Dieser Gedanke zieht sich so durch das Gesetz hindurch, dass das Erste immer Gott gehört. Die Erstgeburt, die erste Ernte und so weiter und so fort. Und so auch diese erste Stadt, diese erste Eroberung im neuen Land. Das Zweite war, dass Rahab und ihre Familie gerettet werden sollten. Das Ganze hat sich ja schon ab Kapitel 2 gezeigt. Wir haben uns damit befasst, dass Rahab ja die Kundschafter versteckte. Und sie bekam diese Zusage, dass sie und alle, die in ihrem Haus waren, gerettet werden, wenn sie sich während der Eroberung in diesem Haus befinden. Ein schönes Bild auf die Rettung. Und das war das, was eben auch als zweite Anweisung Gottes gegeben war. Das Dritte, und da schrecken wir so ein bisschen zurück, wenn wir das lesen, tötet alle Bewohner. Das widerstrebt uns irgendwo, ne? Wenn wir sowas hören und lesen heute, und es scheint uns widersprüchlich zu sein, wenn wir an einen gnädigen Gott denken, wie kann Gott so einen Befehl geben? Aber es wird deutlich, wenn wir alle Texte aus dem Alten Testament, gerade auch der Mosebücher, zusammennehmen, dass das Gericht Gottes schon lange vorher angekündigt war und jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Die Bibel formuliert das so, dass das Maß der Sünden der Kanaaniter voll war. Über Jahrhunderte haben sie die Gelegenheit gehabt, umzukehren, aber jetzt war der Zeitpunkt von Gottes Gericht und Gottes Gericht ist gerecht. Und der vierte, stört euch nicht an diesen komischen Zeichen hier, der hat einen anderen Zeichensatz als mein Rechner zu Hause vorne, das hat also keine Bedeutung. Normal steht da 1, 2, 3, 4. Das vierte war dann, brennt die Stadt nieder. Also diese Stadt sollte wirklich komplett zerlegt werden. Weil Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das macht uns die Bibel deutlich. Wenn Gott Gericht übt, dann bleibt nichts übrig. Und Mose sagt noch dazu, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das sind Begriffe, die sind uns normalerweise nicht so präsent. Aber es ist ein Teil des Wesens Gottes. Und das wollen wir auch nicht ausblenden. Wir haben lieber den gnädigen Gott, ja, mit dem wir uns beschäftigen, an dem wir uns freuen. Aber die andere Seite Gottes, seine Heiligkeit, seine Eifersucht, das bedeutet, dass er nichts duldet, was ihm irgendwie den Rang streitig machen könnte. Auch das gehört zu Gottes Wesen. Und wir sollten das auch für unser Leben bedenken. Gott duldet nicht, dass wir als Christen zwei Herren dienen. Gott duldet es nicht. Und wir sollten es einfach auch ganz neu uns mitnehmen. Alles, was ihn nicht meint, muss einmal im Feuer vergehen. Das lesen wir eindeutig im Wort Gottes. Und schließlich lesen wir noch davon, dass Josua diese Stadt mit einem Fluch belegte. Das kannst du am Ende des 6. Kapitels lesen. Und in 1. Könige 16 können wir davon lesen, wie dieser Fluch sogar in Erfüllung ging. Denn Josua sagte, wer diese Stadt wieder aufbaut, der wird es bezahlen mit seinem Erstgeborenen. Wenn die Fundamente gelegt werden und wenn er die Tore einsetzt, wird der Jüngste sterben. Und so geschah es zur Zeit des Königs Ahab, aber das nur am Rande erwähnt. Also Gott hatte eindeutige Befehle gegeben, eindeutig seinen Willen gezeigt und so führte Israel auch aus. Also wir könnten sagen, Israel war auf einem guten Weg. Sie taten das, was Gott gesagt hatte und Josua sorgte dafür. Und jetzt kommt Kapitel 7 und lesen wir mal dieses Kapitel gemeinsam jetzt. Den Text aus Josua 7 ist ein bisschen länger, der Text, aber wir wollen ihn trotzdem komplett lesen. Achtet mal auf das erste Wort in diesem Text. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bet-El liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sagte, ach Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören, und sie werden uns umbringen und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua, steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Gesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggetan habt. Darum sollt ihr am kommenden Morgen nach euren Stämmen herantreten. Und es soll geschehen, der Stamm, den der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Sippen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, soll herantreten nach ihren Häusern. Und das Haus, das der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört, denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Josua machte sich früh am Morgen auf und ließ Israel herantreten nach seinen Stämmen. Da wurde der Stamm Juda getroffen. Dann ließ er die Sippen von Juda herantreten und es traf die Sippe der Serachiter. Und er ließ die Sippe der Serachiter herantreten nach den Männern, da wurde Sabdi getroffen. Und er ließ sein Haus herantreten nach den Männern, da wurde Achan getroffen, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda. Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sagte: Es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach, ich nahm es und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Da schickte Josua Boten hin und sie liefen zum Zelt und siehe, es war in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Sie nahmen es aus dem Innern des Zeltes und brachten es zu Josua und zu allen Söhnen Israel und sie schütteten es vor dem Herrn hin. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel, seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte, und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen, und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Eine dramatische Geschichte, oder? Zwei Kapitel im Buch Josua, also auch Kapitel 8 noch, benutzt Gott, um uns den Kampf um eine vergleichsweise kleine und unbedeutende Stadt, die Stadt Ai, ausführlich zu berichten. Und ich habe mich gefragt, warum? Das sind über 8% des Buches Josua, die sich mit einer kleinen, unbedeutenden Stadt beschäftigen. Warum räumt Gott dieser Geschichte so viel Platz ein? Und wir werden nächsten Sonntag, so Gott will, dann das 8. Kapitel uns anschauen. Es geht um ein ganz zentrales Thema hier. Ein Thema, was auch für unser Leben unglaublich wichtig ist. Und es sind Wahrheiten in diesem Text enthalten, die wir heute Morgen ein bisschen rausarbeiten wollen, die uns einfach weiterbringen können. Das Thema dieses Textes ist Sünde im Leben eines Gläubigen und die Folgen. Sünde in unserem Leben und die Folgen für uns und für andere. Deshalb wollen wir ein bisschen genauer hinschauen auf dieses Kapitel 7. Zunächst finden wir Achan, ein Einzelner sündigt. In Kapitel 7, Vers 1 sagte ich euch, achtet mal auf das erste Wort. Das Kapitel beginnt mit dem Wörtchen doch. Und damit wird ein Gegensatz gezeigt zu dem, was vorher war. Kapitel 6, dieser großartige Sieg Gottes über Jericho. Die Mauern waren eingestürzt, Israel hat ohne einen Handstreich diese Stadt erobern können. Und dann heißt es doch. Dann geschah etwas, was Gott nicht wollte. Und die ganze Begebenheit nimmt eine dramatische Wende. Nach diesem großen Sieg, alles bisher Erreichte, alles, was Israel in den letzten 40 Jahren erlebt hat, steht auf dem Spiel. Steht auf der Kippe. Wie wird es weitergehen? Ein Israelit droht alles zu zerstören. Wobei wir sagen müssen, er war nicht ganz allein, seine Familie war mit dabei. Wir haben das gelesen zum Schluss, dass nicht nur Achan getötet wurde, sondern seine ganze Familie mit ihm. Und wir können das nachlesen in 5. Mose 24, dass Gott gesagt hat, Söhne sollen nicht um der Väter willen sterben und Väter nicht um der Söhne willen. Das heißt, wenn sie unschuldig gewesen wären, wären sie auch nicht mit umgekommen. Gott hatte ganz genau das festgelegt, dass nur der Schuldige getötet werden sollte. Also können wir davon ausgehen, seine Familie war zumindest mitwissend und hat es mit verheimlicht. Aber letztendlich war es Achan, der die Verantwortung trug. Was war das Problem? Achan nahm von dem Gebannten. Das Gebannte gehörte Gott. Also bestahl Achan Gott. So können wir es ganz leicht auf den Punkt bringen. Achan bestahl Gott. Und damit ist nicht zu spaßen. Wenn wir den Namen Achan ins Deutsche übersetzen, dann bedeutet das so viel wie Verdruss oder Betrübnis, Trübsal, Traurigkeit. Achan sah bei der Eroberung der Stadt, so beschreibt es er selber dann in diesem Verhör in Vers 21, einen schönen Mantel, also irgendwelche Designerklamotten, ein halbes Kilo Gold und 2,5 Kilo Silber. Ich stelle mir das so vor, dass er bei dem Streifzug durch die Stadt, wo die Bewohner der Stadt getötet wurden, dass er in die Häuser ging, die Soldaten, und dort ihr Werk verrichteten. Und er ging in irgend so ein Haus in Jericho. Nur vielleicht hing der Mantel an der Garderobe und das Gold lag auf dem Tisch oder wo auch immer, vielleicht bereit, es mitzunehmen auf der Flucht oder wie auch immer. Achan sieht es und er nimmt es. Im Tumult der Gefechte fällt es nicht weiter auf. Er nimmt es mit ins Lager, geht in sein Zelt und vergräbt es dort. Beim folgenden Kampf gegen Ai, wir haben es gelesen, wird Israel geschlagen. Es ist übrigens die einzige militärische Niederlage bei der Eroberung des verheißenen Landes. Mindestens 36 Soldaten kommen ums Leben. Man kann sogar Vers 5, den wir gelesen haben, noch so ausdeuten, dass es noch mehr Opfer gab. Von diesen 36 wird am Anfang gesprochen, dann flieht das Heer Israels und sie werden geschlagen am Abhang. Also es kann durchaus sein, dass es noch mehr Opfer gab. Die Sünde eines einzelnen Mannes bedroht ein ganzes Volk. Und das sollten wir nie unterschätzen, auch heute nicht. Eine Person, die sich dem Willen Gottes widersetzt, kann eine ganze Gemeinschaft massiv schädigen. Und deshalb hat Gott auch klare Anweisungen dazu gegeben, zu dieser ganzen Thematik, auch hinein in die neutestamentliche Gemeinde. Gott kann Sünde in einer Gemeinschaft von Gläubigen nicht dulden und wir dürfen es auch nicht. Die Sünde eines Einzelnen hat massive Auswirkungen. Da gibt es noch viel krassere Geschichten in der Bibel. Als David gegen den Willen Gottes eine Volkszählung durchführt, müssen 70.000 Israeliten sterben. Als Jona nicht auf das Wort Gottes hört, sondern flieht nach Spanien, dann geht fast ein ganzes Schiff samt Besatzung unter. Also die Tat eines Einzelnen hat unter Umständen gravierende Folgen für andere. Deshalb sollten wir unsere Beziehung zu Gott täglich neu überprüfen und Dinge regeln, die nicht in Ordnung sind. Und wenn wir etwas mitschleppen, vielleicht seit Jahren oder sogar Jahrzehnten im Herzen gegen andere Geschwister in der Gemeinde, dann muss das geregelt werden. Wir können nicht so tun, als ob das Privatangelegenheit wäre. Sünde ist nie Privatsache, nie. Es hat immer Auswirkungen auf andere. Und jetzt könnten wir uns fragen, warum straft Gott dann das ganze Volk Israel? Nun, weil Israel Gottes erwähltes, heiliges Volk war. Sie sollten heilig sein, weil Gott heilig ist. Gott wollte mitten im Volk wohnen und da kann Sünde nicht geduldet werden. Und deswegen hat es Auswirkungen. Und so ist es auch heute mit der Gemeinde des Neuen Testamentes, auch mit uns hier in Refrath. Wir sollen heilig und abgesondert sein für Gott und Sünde darf keinen Platz haben. Gemeinde ist wie ein Körper, wie ein Leib, so beschreibt Paulus dieses Bild. Und er macht in 1. Korinther 12 macht er das deutlich. Das ist so, wenn ein Körperteil leidet, dann leidet der ganze Leib. Ja, wenn du dir in den Finger schneidest, dann geht's dir insgesamt nicht gut. Oder wenn irgendwas einen Defekt hat an unserem Körper, dann geht es uns insgesamt nicht gut. Und so ist es mit der Gemeinde. Wenn irgendetwas an einem Körperteil nicht in Ordnung ist, leidet der ganze Körper. Selbst wenn du vielleicht meinst, ach, das kriegt ja keiner mit. Täuschen wir uns nicht. Denk bitte daran, du bist mitverantwortlich für deine Gemeinde. Jeder von uns. Schauen wir uns einen zweiten Punkt an. Die Sünde. Wie konnte es dazu kommen? Was war hier genau passiert? Und das wird das Hauptthema sein heute Morgen, mit einem dritten Punkt dann, wie wir uns schützen können. Denn das ist das, was unser Leben auch betrifft. Sünde in unserem Leben. Wie kann es dazu kommen? Und wir können das hier sehr schön herausarbeiten bei Achan. Wenn wir uns den Vers 21 nochmal anschauen, im 7. Kapitel, dann beschreibt Achan das so. Ich sah. Also stellen wir uns den Soldaten vor, der in so ein Haus stürmt. Ich sah. Ganz klar, ja, er geht da rein und da muss er sich umgucken. Ne? Wo ist der Feind? Und er sieht diese Gegenstände. Ich bekam Lust danach. Er sah und bekommt Lust danach. Ich nahm es und ich versteckte es. Und diese vier Punkte, die werden uns jetzt eine Zeit lang mal beschäftigen, weil das ist ein Schema, was wir hier sehen, was interessanterweise die Hauptstrategie Satans ist, auch in deinem und meinem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass das in den allermeisten Fällen die Strategie Satans ist, uns zu Fall zu bringen. Uns dazu zu bringen, dass wir Sünde tun. Im Neuen Testament beschreibt der Apostel Johannes das in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel folgendermaßen. 1. Johannes 2, Vers 16. Er schreibt dort, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Ich habe euch die drei Punkte unterstrichen, auf die es mir ankommt. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Wenn du sagst, es ist schwer zu verstehen, ich habe mal noch eine zweite Übersetzung mitgebracht, lesen wir es da mal. Da heißt es so, denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es gehört alles zur Welt. Der Begriff Welt ist ein biblischer Fachbegriff im Neuen Testament und es bedeutet alles, was außerhalb des Regierungsbereiches Gottes ist. Alles, wo Gott nicht das Sagen hat, das ist Welt. Ja. Und hier wird uns deutlich gemacht, welche drei Gebiete dieses Einfallstor Satans sind, diese drei Ebenen. Fassen wir es nochmal zusammen. Die Lust der Augen oder gierige Augen. Die Lust des Fleisches oder die Sucht nach körperlichem Genuss und der Hochmut des Lebens oder auch ein unverschämter Geltungsdrang. Und damit haben wir auch die drei Bereiche definiert. Das sind unsere Augen, das sind unsere Gefühle und das ist unser Geltungsbedürfnis. Und keiner von uns kann sagen, das habe ich nicht. Also diese drei Bereiche unseres Lebens sind die, über die der Teufel es versucht und versuchen wird und immer wieder versuchen wird, uns zu Fall zu bringen, uns dazu zu bringen, dass wir sündigen, dass wir also Dinge tun, die Gott nicht möchte und die auch für uns nicht gut sind. Und danach, das wäre vielleicht noch ein vierter Punkt, dann kommt das, ich habe es mal Versteckspiel genannt, dass man versucht, die Dinge irgendwie zu vertuschen. Dass es nur ja kein anderer merkt, dass es nicht so auffällt. Und ich bin dann so naiv, dass ich meine, ja, Gott kriegt es auch nicht mit. Das ist wie so ein Kind, ein kleines Kind. Ja, wenn ihr Verstecken spielt mit kleinen Kindern, vielleicht so 2, 3 Jahre alt, dann hält es die Augen bedeckt mit den Händen und sagt, such mich. Und meint, es wäre nicht zu sehen. So naiv ist es. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück und werfen mal einen Blick ganz an den Anfang der Bibel. Wenn du magst, schlag 1. Mose 3 auf. Dort finden wir das erste Versagen des Menschen, was wir Sündenfall nennen, also wie die Sünde in die Welt kommt. Und interessanterweise ist es genau die gleiche Strategie Satans, der dort in Gestalt einer Schlange im Garten Eden der Eva begegnete. Wir können uns das so vorstellen, die Eva geht durch den Garten, erfreut sich an den Pflanzen, Tieren und an diesem schönen Baum, den Gott dort gepflanzt hatte in der Mitte des Gartens, wo er gesagt hatte, da esst ihr nicht von, da geht ihr nicht dran. Es war die einzige Regel, sage ich mal, oder das einzige Verbot. Eine größere Freiheit hat der Mensch nie wieder gehabt, als dort im Garten Eden. Es gab nur ein Verbot. Und dann geht Eva zu diesem Baum, warum auch immer, und plötzlich hört sie diese Stimme. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann lesen wir, dass der Teufel ihr anbietet, nimm doch mal. Einmal ist keinmal. Nimm doch mal von dieser Frucht. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Auffällig, oder? Eva sah, er war gut zur Speise, diese Frucht. Die Lust des Fleisches, so richtig lecker. Er war eine Lust, diese Frucht war eine Lust für die Augen, gut anzusehen, was auch immer das für eine Frucht war. Also Gott hatte ja diesen Baum gesondert geschaffen, eine Lust der Augen und er war begehrenswert, Einsicht zu geben. Letztendlich das, was die Schlange Eva sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das war ja so dieser Urwunsch des Teufels, zu sein wie Gott und das überträgt er jetzt auf die Menschheit und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das, was ich nicht erreicht habe, vielleicht könnt ihr es ja erreichen. Und er sät diesen Gedanken, diese Lust, das zu haben, der Hochmut des Lebens. Und zum Schluss lesen wir davon, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn. Und es gibt noch zahlreiche andere Beispiele in der Bibel. Schau mal, wenn du Bibeltexte liest, wo Menschen in Sünde fallen, wie der Satan vorgeht. Als David Ehebruch begeht mit Bathseba, es ist exakt das gleiche Schema, als er auf seiner Dachterrasse ist, die Frau beim Baden sieht und so weiter und so fort. Exakt das gleiche. Warum benutzt Gott zwei Kapitel im Buch Josua, um uns das zu zeigen, damit wir davon lernen und damit wir gewarnt sind und damit wir uns wappnen? Hätte Achan doch noch wenige Tage gewartet. Hätte Achan noch ein bisschen abgewartet, dann hätte er Mengen an Kriegsbeute mitnehmen können. Schon beim Kampf gegen Ai gehörte alles den Israeliten und bei allen weiteren Feldzügen. Aber seine Ungeduld riss ganz Israel in eine große Niederlage. Sünde hat immer Folgen, so haben wir es gesagt, für uns und für unsere Umgebung. Sünde ist nicht neutral und Sünde ist nicht unsere Privatsache. Sünde hat immer Folgen. Welche Folgen? Zunächst mal lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Tod ist immer Folge der Sünde. Der geistliche Tod im Garten Eden, der uns alle betrifft, aber auch der leibliche Tod, der dort eintraf, der uns alle betrifft. Schau auf den nächsten Friedhof, da findest du den Beweis. Jedes Grab ist ein Reden davon, dass Gottes Worte wahr sind. Wie gut, wenn du jemanden hast, der schon an deiner Stelle gestorben ist. Und das ist Jesus, der diese Strafe Gottes, den Tod, auf sich genommen hat, damit wir leben dürfen. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft der Bibel. Dass Gott sagt, dieser Tod wird eintreten, egal was kommt. Dieser Tod wird eintreten. Aber wie gut, dass jemand diesen Tod getragen hat für uns. Weitere Folge. Einer Sünde folgt immer die nächste. Das finden wir bei Achan, ja. Er versteckt es dann verheimlicht er es. Ob es dann irgendwelche Notlügen sind, wie wir es bei David und Bathseba finden, bis hin zum Mord, um eine Sache zu vertuschen, egal was, einer Sünde folgt stets die nächste. Und wir reden uns rein und reiten uns rein und irgendwann kann man nicht mehr zurück und es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, denn Sünde verhärtet das Gewissen und das Herz. Ich habe euch hier Belegstellen, uns fehlt die Zeit, die zu lesen. Ihr könnt euch gerne die ja notieren. Sünde verhärtet das Gewissen. Sündigen wird immer leichter, wenn wir einmal angefangen haben. Und die Bindung an Satan wird immer fester. Das ist wie ein Automatismus. Und irgendwann kann man gar nicht mehr anders. Deshalb ist es gut, früh zu stoppen oder es erst gar nicht dazu kommen zu lassen. Und Sünde nimmt uns die Freude der Errettung, die Freude des Heils. Das finden wir in dem Psalm sehr häufig. Psalm 51 ist von David geschrieben nach seinem Ehebruch. Und er macht das da so deutlich, ja. Lass mir wiederkehren die Freude meines Heils. Die war weg. Da kann ich mich nicht mehr freuen an Gott und an seinen Geschenken, wenn ich in Sünde bleibe. Laufen vielleicht deswegen viele auch Christen freudlos umher? Und Sünde betrübt den Heiligen Geist. Das wird uns im Neuen Testament sehr deutlich gemacht. Das bedeutet, dass wir Gottes Wirken in unserem Leben abschalten. Betrübt den Heiligen Geist, löscht sogar seine Wirksamkeit aus, so weit kann es gehen. Dass Gott nichts mehr tun kann und auch nicht mehr tun will in unserem Leben, uns nicht mehr gebrauchen will und das geistliche Leben stillsteht. Folgen der Sünde. Und ich habe so gedacht, wie gut, dass es einen Weg heraus gibt. Wie gut, dass selbst wenn wir uns so verrannt haben in eine Sache wie bei Achan, dass es einen Weg heraus gibt. Einige Folgen werden bleiben und die können auch nicht rückgängig gemacht werden. Auch das sollten wir einfach wissen, bevor wir in Sünde fallen oder sündigen. Es gibt Folgen, die werden bleiben und da gibt es auch rückgängig machen. Die 36 Mann, mindestens 36, die blieben tot. Da hätte man nichts mehr machen können. Die Schmach, die Israel getroffen hat vor den Bewohnern des Landes, die sich jetzt alle lustig machten über Israel, schaut mal dieses tolle Heer, die kleine Stadt Ai, und sie schaffen das nicht. Die Schmach, die war da. Die war auch nicht mehr wegzumachen. Die Vertreibung aus dem Garten Eden, die war endgültig, als Adam und Eva gesündigt hatten. David verlor seinen Sohn, seinen ersten Sohn aus der Beziehung mit Bathseba, weil Gott ihm diesen Sohn nehmen musste. Das war nicht mehr rückgängig zu machen. Sünde hat Folgen, das sollten wir einfach wissen, die auch bleiben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zu meinen Mitmenschen, das kann wieder in Ordnung kommen. Und der Weg ist die Buße. Das ist auch ein biblischer Fachbegriff, ne? Buße tun. Das haben wir so leicht auf den Lippen, dass man sagt, ja, ich tue Buße. Wisst ihr, Buße bedeutet eine Sinnesveränderung. Das liegt ganz tief innen, dass sich das Denken verändert. Dass Gott etwas wirklich auf links dreht, dass Gott etwas um 180 Grad wendet, dass wir eine neue Gesinnung, Lebenseinstellung bekommen. Das ist die Folge von Buße. Und Buße bedeutet nicht nur, ja, tut mir leid, sondern Buße ist ein Zerbrechen vor Gott, wirklich zum Zerbruch zu kommen. Und das ist der Weg, den es gibt. Wie gut, dass es diesen Weg heraus gibt. Das ist, dass Gott uns verändert, jeden Tag neu. Und dass er neu mit uns anfangen will. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Dass ich zu ihm kommen kann und das zugeben kann, dass ich das mit meinen Mitmenschen in Ordnung bringen kann und auch muss und die Sachen aus dem Weg räume. Und dann kann auch die Freude zurückkehren. Die Freude des Heils. Aber davon hören wir, denke ich mal, nächste Woche mehr. Was kann uns helfen? Wir haben gesehen, der Weg zur Sünde, den wir alle irgendwo kennen. Und jetzt wollen wir uns fragen, was kann uns helfen, dass es nicht dazu kommt, das, was Achan hier erlebt hat. Interessanterweise finden wir diese Strategie Satans auch bei Jesus. Und wenn wir in die Evangelien schauen, dann finden wir in mehreren Evangelien diese Geschichte berichtet, dass Satan Jesus zur Sünde versuchte. Interessanterweise mit 3 Versuchen. Und wenn wir uns diese 3 Versuche anschauen, dann merken wir, es ist exakt wieder die gleiche Strategie Satans, die er auch bei unserem Herrn anwenden wollte. Wir lesen diesen Text jetzt nicht. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich fasse es kurz zusammen. In der ersten Versuchung, als der Herr Jesus 40 Tage gefastet hatte in der Wüste, kommt Satan zu ihm und sagt, ich sag's mit meinen Worten, du hast doch bestimmt Hunger, hier sind Steine, mach sie zu Brot. Dann kannst du essen. War es die Lust des Fleisches, die hier angesprochen wurde? Ja, mit Sicherheit. Das hätte unser Herr gekonnt, überhaupt keine Frage. Aber er tat es nicht. Wir gucken gleich, wie er widerstanden hat. Das Zweite, da nimmt der Teufel den Herrn Jesus mit auf den Tempel in Jerusalem, an die äußerste Ecke, wo es ungefähr 40 Meter runter ins Kidrontal geht. Und er sagt, schau mal hier, unten sind hunderte Menschen im Tempelhof, spring runter. In der Bibel steht doch, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich tragen, dass sie dich schützen, dass du deinen Fuß noch nicht mal an einen Stein stößt. Mach das doch mal. Und alle hätten zugejubelt, überhaupt keine Frage, oder? Wäre Jesus gesprungen, das wäre die Attraktion in Jerusalem gewesen. Am nächsten Tag hätte es in der Zeitung gestanden. Und alle hätten gedacht, boah, wird hier der Hochmut des Lebens angesprochen? Ich denke schon. Und die dritte Versuchung, da nimmt der Teufel ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm die ganze Erde, alle Reiche der Welt und sagt, das können alles dir gehören, wenn du niederkniest und mich anbetest. All das zu sehen und haben zu können, war das die Lust der Augen? Ich denke ja. Und jetzt kommt der große Unterschied. Das, was im Garten Eden schiefgegangen ist, das, was bei Achan schiefgegangen ist, das, was bei David schiefgegangen ist und was bei mir so oft schief geht, der Herr Jesus leistet entschieden Widerstand. Er leistet entschieden Widerstand. Und vielleicht ist das auch der erste Tipp. Wir gucken uns gleich an, wie er das tat. Vielleicht ist das der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du merkst, dass Satan dich zur Sünde bringen will, leiste Widerstand. Gib nicht auf. Fang nicht an zu sagen, ach, ich kann ja sowieso nichts machen. Sondern bitte Gott, in dir diesen Wunsch zu festigen, ihm treu zu bleiben. Mach das zu deinem täglichen Gebet und vielleicht nicht nur einmal am Tag. Bitte ihn, dass er dir die Kraft gibt, ihm treu zu bleiben. Gewöhn dich nicht an Sünde in deinem Leben. Jakobus drückt das so aus, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wie widerstand Jesus? Interessanterweise antwortet er mit Worten Gottes. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn ausgeht. Das war seine erste Antwort. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Das war die zweite Antwort. Und beim dritten Mal, da sagt er einfach, geh weg, Satan. Lass mich in Ruhe. Beschäftige dich mit Gottes Wort, so habe ich das mal so genannt. Lies es, studiere es, lerne es auswendig. Es gibt nichts Besseres, was wir machen können als Kinder Gottes, uns mit seinen Worten zu befassen. Und ich fürchte manchmal, auch wenn ich mein Leben anschaue, das kommt viel zu kurz. Da ist vielleicht morgens eine Andacht gelesen und dann stolpert man in den Tag hinein und schon ist irgendwann Abend und man ist müde und legt sich schlafen. Liebe Geschwister, diese Zeiten müssen wir uns frei kämpfen, jeder von uns. Wir müssen uns bewusst frei kämpfen, Zeiträume, wo wir sagen, jetzt lese ich Gottes Wort. Gottes Wort ist schon Schutz an sich. Wenn es in uns wohnt, dann schützt es uns. Und je mehr Gottes Worte präsent sind in unserem Herzen und in unseren Gedanken, dann kann es so sein, wie in diesem Psalm 119, wahrscheinlich ja von Esra, dem Schriftgelehrten, aufgeschrieben: In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Merken wir, das wäre ein guter Tipp, den wir hier vom Herrn Jesus mitnehmen können. Und das Dritte, als der Herr Jesus den Satan wegschickt und sich aus diesem Bereich der Versuchung selber herausbegibt, merken wir, es gibt auch den Weg der Flucht. Es gibt den Weg der Flucht. Zum Beispiel Josef, der in Ägypten war, der versucht wurde, von der Frau Potiphars Ehebruch zu begehen. Und Josef hat gemerkt, nachdem sie immer wieder anfing, es gibt nur noch einen Weg, ich muss hier weg. Und er flieht von ihr weg. Das hätte David mal tun sollen, ja, als er da auf der Dachterrasse war. Weg. Und dieser Weg der Flucht, das ist eine Sache, die wir auch immer wieder lernen müssen. Und vielleicht Tipp 3b, beschäftige dich im Gegensatz dazu mit guten Dingen. Nimm dir Dinge vor, mit denen du dich befasst, die einfach gut sind, die dir gut tun in deiner Seele. Und damit meine ich nicht irgendwie ein Wohlfühl, irgendwas, sondern die dir weiterhelfen in deiner Beziehung zu Gott. Timotheus war ein relativ junger Mann, wobei der auch schon 30 war mindestens. Aber Gott oder Paulus schreibt ihm: Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und da hatte er einige Sünden aufgezählt. Lauf weg, beschäftige dich, strebe nach guten Dingen. Zweimal schreibt er ihm das. Und ich glaube, nicht ohne Grund. Vierter Tipp. Schau nicht zweimal hin. Wisst ihr, als Achan da in das Haus kam, konnte er es nicht vermeiden, dass er den Mantel und das Gold und das Silber da sah. Ich gehe mal davon aus. David konnte es nicht vermeiden, als er auf der Dachterrasse war und in Nachbarsgarten schaute, dass da eine Frau sich badete. Diesen ersten Blick, der passiert und der passiert auch uns. Du fährst durch einen Ort und siehst ein Werbeplakat mit irgendwelchen Dingen, die nicht gut sind für uns, die unser Auge ansprechen. Wahrscheinlich sind da die Männer wahrscheinlich mehr gemeint jetzt. Oder ich gucke im Fernsehen irgendwas, eine Szene oder im Internet. Dieser erste Klick, dieses erste Bild, das ist oft unvermeidlich. Aber das zweite nicht. Und da kann ich eine Entscheidung treffen. Klicke ich weiter? Lasse ich den Film laufen? Oder mache ich aus und gehe weg? Und diese Millisekunde einer Entscheidung, die haben wir. Und da können wir uns auch nicht rausreden. Und deswegen der Tipp, schau nicht zweimal hin. Als der Herr Jesus das seinen Jüngern sagte, da ging es auch um die sexuelle Begierde. Und er sagt das, euch ist klar, ja, ihr sollt nicht Ehe brechen. Matthäus 5, dieser Text, den kennt ihr. Und dann sagt der Herr, jeder, der eine Frau ansieht, das ist noch nicht schlimm, eine Frau anzusehen. Ja, wir sehen uns, wenn ich durch die Straßen, der erste Blick, der ist oft unvermeidbar. Und sie zu begehren, das ist der zweite Blick. Und der ist vermeidbar. Und da müssen wir ansetzen. Der hat schon Ehebruch begangen im Herzen. Und er gibt ja drastische Tipps. Reiß dein Auge aus und schmeiß es weg. Es ist besser, du kommst mit einem Auge in den Himmel, als mit beiden Augen in die Hölle. Deutlicher kann man es ja gar nicht sagen. Schau nicht zweimal hin. Achan hätte sich umdrehen müssen, er hätte diese Wohnung, dieses Haus verlassen müssen und weiterkämpfen sollen. Und nicht dann anzufangen zu überlegen, ja, ich saß und ich bekam Lust danach. Und er hat sich schon ausgemalt, schönes Startkapital fürs neue Land, für ein halbes Kilo Gold, da kriege ich ein schönes Grundstück, für 2,5 Kilo Silber, da kriege ich ein schönes Häuschen und den schicken Mantel aus Babylonien, da bin ich wer in meinem Dorf. Das waren seine Gedanken. Und die kamen nur, weil er zweimal hinschaute. Und das Fünfte, was ich uns mitgeben möchte, das ist mir auch irgendwie aufgefallen bei Achan. Achan stufte das, was er sah, neu ein. Ist euch das aufgefallen beim Lesen? Er sprach von Beute. Achan sprach, ich sah die Beute. Aber das war doch gar keine Beute, es war Gebanntes. Und er biegt Gottes Worte um und sagt, ja, das war Beute und Beute steht mir doch zu als Soldat, oder? Er verbog Gottes Worte und deutete sie neu. Und das geschieht auch heute noch vielfach. Und das fällt mir zumindest dramatisch auf in den letzten Jahren, wie Gottes Wort genommen wird und man meint, wir können das irgendwie umbiegen und umdeuten und plötzlich passt es so in unsere Gesellschaft, in unser Denken und wir sind kein Anstoß mehr. Das wird alles seidenglatt gemacht und Gottes Wort wird nicht einfach stehen gelassen. Und dann kommen wir auch mit Lehren aus dem Neuen Testament klar, was Gemeinde heute angeht. Ist doch klar, das war ja nur damals gemeint, das hat Paulus irgendwie den Korinthern, aber uns doch nicht. Und schon ist es hingedeutet, hingebogen und es passt. Und wir, das ist alles aalglatt. Es ist der falsche Weg. Das war genau das, was Achan tat. Ich sah die Beute. Da lag er schon falsch. Es war keine Beute. Es gehörte Gott. Wenn Gott etwas falsch nennt, bleibt es falsch. Da können wir biegen, wie wir wollen. Und Jesaja bringt das so auf den Punkt hier in Jesaja 5, Vers 20. Und das sollten wir ernst nehmen, denn das sagt Gott, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Wehe denen. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen. Hüten wir uns davor, Gottes Wort zu verbiegen. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und ich will das so offen sagen hier vor euch, ich möchte lieber in meinem Leben ganz schlicht und einfach die Bibel nehmen, wie sie da steht und versuchen, das zu leben, als herumzudeuten und irgendwie zu meinen, ich müsste es biegen. Ich glaube, damit ist man nicht auf der falschen Fährte. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass wir kein Theologiestudium brauchen, um die Bibel verstehen zu können. Was wäre das für ein Gott, der sagen würde, ja, ihr müsst erstmal Griechisch lernen und Hebräisch und das noch studieren und die Kultur von damals und wie heute argumentiert wird, dann erst weißt du, wie die Bibel zu verstehen ist. Was wäre das für ein Gott? Er hat uns sein Wort gegeben und es ist so einfach zu verstehen, wenn wir es einfach lesen und nehmen, wie es da steht. Wenn wir diese guten Aussichten Gottes oder diese guten Ratschläge Gottes befolgen, dann wird er uns Sieg schenken. Ein letzter Punkt. Ein schöner Ausblick in die Zukunft. Ja, das war jetzt sehr negativ hier. Das sind Themen, die uns nicht so gut gefallen. Und trotzdem glaube ich, dass sie notwendig sind, weil sie uns weiterhelfen, wenn wir ehrlich vor uns und vor dem Herrn sind. Wisst ihr, dieses Tal, in das man Achan und seine Familie und seinen Besitz brachte und ihn dort steinigte, alles verbrannte mit Feuer und einen großen Steinhaufen darüber schichtete, dieses Tal wurde Tal Achor genannt. Das heißt so viel wie ins Unglück bringen. Fortan wusste jeder Israelit, wenn er dieses Tal durchquerte oder daran vorbeikam, ah, da war damals dieses. Und dieser Steinhaufen war wie ein Mahnmal, wie ein Denkmal, auch im neuen Land. Wisst ihr, dieses Tal wird noch zweimal erwähnt in der Bibel. Und das hat mich irgendwie sehr froh gemacht und damit möchte ich auch schließen. Einmal in Jesaja 65, da lesen wir davon, und Scharon wird zum Weideplatz der Schafe und das Tal Achor zum Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Und in Hosea 2 lesen wir, dann gebe ich ihr von dort aus die Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Es muss nicht dabei bleiben, bei diesem Tal des Unglücks, sondern wenn wir uns zu Gott wenden, wie es hier beschrieben wird von Jesaja und auch von Hosea, wenn wir uns an Gott binden und seine Worte tun, dann wird selbst das Tal des Unglücks zu einem Tor der Hoffnung werden. Und das ist so gut, dass es diese Chance der Umkehr gibt, die Chance des Neuanfangs. Und ich möchte uns das einfach mitgeben heute Morgen, dass wir gut drüber nachdenken, wie sieht unsere Beziehung zum Herrn aus? Was ist in Ordnung zu bringen? Auch untereinander. Was vielleicht seit Jahrzehnten irgendwo gärt. Lasst es uns anpacken. Und lasst uns neu beginnen, damit auch unser Leben ein Tor der Hoffnung wird.